Shortleg.
Das ist natürlich jetzt ein Monsterding.
Ich bin noch irritiert.
Der Daten.de Podcast, präsentiert von Bulls.
Dräng mich doch hier nicht auf.
Jetzt.
Ja, es ist ein bunter Mix in diesem Viertelfinale der PDC Europe Super League. Zwei Tourcard-Holder haben wir noch dabei, zwei Debütanten haben wir mit dabei. Der Titelverteidiger ist noch drin und ja, 7 der 8 Viertelfinalisten haben keine WM-Erfahrung. Also wir können echt gespannt sein, was da noch auf uns zukommt und genau über das, was passiert ist, nämlich das Achtelfinale der PDC Europe Super League, wollen wir jetzt vor allem sprechen bei Shortleg, dem Daten.de Podcast, dem Super League Daily, presented by Bulls. Mein Name ist Kevin Barth, heute in der Rolle des Moderators. Und im Tandem heute als Experte in Anführungsstrichen mit dabei Moritz Kätner. Ich grüße dich.
Ja, grüß dich, Kevin. Und waren ja echt verdammt viele spannende Spiele hinten raus, die wir jetzt hier richtig durchanalysieren dürfen.
Genau, ihr könnt uns hören über die meisten Podcatcher, unter anderem auch auf unserem YouTube-Channel. Unterstützung ist natürlich nach wie vor auch möglich des Projektes Daten.de, zum Beispiel über Patreon. Bei Fragen, Anmerkungen etc. über die verschiedenen Social-Media-Kanäle und auch die Webseite zum Beispiel kann man sich sehr gerne an uns wenden. Ja, Moritz, ich glaube, wir wollen gut durchkommen. Wir sprechen über die Achtelfinals der Super League. Wir gucken auf das Viertelfinale voraus und wir gucken uns die Gruppen E und F des Grand Slam of Darts als Betthupferl quasi hinterher nochmal an. Ich würde sagen, wir machen es chronologisch, ne? Mit den Achtelfinals und hätten wir als erstes einen 6:1 Erfolg von Dragutin Horvat gegen Steven Noster. Dragutin spielt 83,1 und damit den zweitniedrigsten Sieger-Average, weil er nicht mehr bringen musste.
Ich erinnere mich sehr gerne mal an deine Sprüche mit dem Pferd, das nicht so hoch und so weiter. Aber es war natürlich ein starker Start von Dragutin, der 86 direkt staubtrocken über das Bullseye mitnimmt, der 114 checkt, der 72 checkt. Also diese 3:0-Führung in ja, all seiner Souveränität mitnimmt. Und dann hast du auf der Gegenseite halt so ein bisschen das krasse Gegenteil, zumindest zu Beginn, Steven Noster, der ja mit 15 und 27 in diese Partie hineinkommt, sich dann aber auch über die eine oder andere 140 dann so nach und nach ein bisschen reingespielt hat, kann dann einen Leck gewinnen, aber man muss ja ehrlicherweise gestehen, so richtig an Gang gekommen ist Steven Noster nicht. Das ist auch besonders schade, weil ja der zweite Tag von der Gruppenphase auch so gut lief, 5 aus 5 gewonnen, sich überhaupt noch hier diesen Playoff-Platz ergattert und dann ja kriegst du es in diesem Achtelfinalspiel nicht zusammen und zu Horvat, ja. Ich hab bei meinen Favoritentipps ihn diesmal ausgelassen, so ein bisschen. Ja. Und auf einmal, ja, er spielt nicht das ganz hohe Niveau, aber diese Erfahrung, ich weiß nicht, könnte auch morgen wieder in seine Richtung gehen.
Ja, und dann, als der Druck dann weg war, spielt Steven ein tolles Leck. Ich glaube, nach 9 Darts irgendwie um 100 rumgestanden und dann kommen die Doppel auch nicht mehr und Dragutin staubt ab. Also war dann auch nochmal sinnbildlich, ne?
Auch so letzter Dart in der Hand, so schön, wie es weh tut. Ja, das ist nicht schön aus Sicht von Steven Noster, aber das ist das, was Dragutin Horvat kann. Dann zum Abschluss, also 14, 17, 18. Das ist halt auch, also trotz des ja offenkundig nicht berauschenden Averages, aber so ein richtig schlechtes Leck war da nicht dabei.
Nee, ich meine, der Gegner scored halt am Anfang überhaupt nicht und Dragutin macht die Finishes, wie du es schon gesagt hast. Und ja, das lief anders als erwartet. Ja, und weil eigentlich alle anderen Matches knapper waren, ja, das war der deutlichste Sieg, den wir an diesem Abend hatten, hatten vielleicht die anderen 7 Achtelfinals noch ein bisschen mehr zu erzählen, Fragezeichen. Zum Beispiel die Partie zwischen Pascal Rupprecht und Daniel Klose. Und da setzt sich Rupprecht mit 6:3 durch und spielt mit 91,32 den höchsten Average des Tages. Und ja, hier dann auch wieder mit Daniel Klose, ein Spieler, bei dem man das Gefühl hatte, er kommt nie so richtig in die Partie.
Und es bleibt auch dabei, dass die Super League nicht sein Turnier ist, obwohl er nie schlecht spielt, ne? Also auch die Gruppenphase hat er, was die Leistung anbetrifft, als Bester abgeschlossen, wird aber im letzten Spiel von Kevin Troppmann noch abgefangen und so gibt es dann hier das Duell der Tourcard-Holder. Und ja, muss auch sagen, dass Klose nicht reingekommen ist, lag aber auch vor allem darin, dass mir Pascal Rupprecht als positiv abgezockt aufgefallen ist. Also der viel auch nach dem ersten Dart so runter auf die 19 gegangen ist, wie viele 134er der gemacht hat, aber auch 96er, 97er, weil der erste Dart in die Triple 19 sofort klappt. Also hat im Scoring die ganze Palette des Boards ausgespielt und auch zu Beginn die ersten Darts, die auf Tops direkt drin sein müssen, weil Klose sonst vielleicht auch ein frühes Break kriegt, die sind sofort da und da hast du dann gemerkt, da ist dieser Abstand zwischen beiden sofort gekommen. Ist natürlich die Frage, Daniel Klose steht hier am Ende bei 84. Ja, ob du da zum Beispiel auch von Daniel Klose ein bisschen mehr erwartet hättest, gerade hinten raus nochmal so eine Aufholjagd.
Ja, also ich glaube, er hat echt am Anfang zu kämpfen gehabt, ist dann 1-3 hinten und dann ist dieses fünfte Leck da, wo Rupprecht ein 21-Darter zum 4-1 genügt und man sich so denkt, ja, das hätte nochmal ein Kipppunkt sein können, dann spielt Klose ein gutes Leck. Ich glaube, es war ein 14-Darter oder so und du denkst dir, okay, jetzt vielleicht und dann kommt halt Rupprecht mit dem 12-Darter um die Ecke und haut ihm da dann wieder was um die Ohren und macht dann quasi für den Kopf, für die, ich glaube, heute im Kommentar war da von 70% wieder die Rede, die das ausmacht, das Mentale, haut ihm da quasi das mentale Stoppschild wieder hin und dann spielt er, macht er das 5-3 Klose, aber er kommt halt nicht rein. Er hat nie mehr als ein Leck nacheinander gewinnen können. Und ich glaube, das letzte Leck war dann auch scoring-technisch wieder echt nicht gut und ja. Das hat dann gegen Pascal nicht gereicht, der einfach konstanter war.
Ja, auf jeden Fall. Aber gerade ganz lustig, wie viel Prozent macht das Mentale aus? Da gibt es mittlerweile auch mehr Zahlen für,
Ja.
als es Finish-Wege für neuen Data gibt. Also spannend. Ja, klar, Klose, der hat Pech, kriegt vielleicht diesen einen Data auf Tops bei diesem 21-Data. Das ist, glaube ich, auch wirklich dieser Knackpunkt, wo er auf den Draht der Doppel-20 trifft und Rupprecht die 25 Punkte noch wegräumt. Das ist natürlich dann Break 2 zu 3. Auch für Pascal dann ein Leck, was eher schwieriger war. Und da kriegst du dann halt nicht den Fuß in die Tür. Und so echt Rupprecht zum Ende hin beeindruckend, wie er hier ins Viertelfinale durchzockt. Und ja, auch Finalist vom letzten Jahr, das sind die beiden, die hier früh durchgegangen sind.
Echt Rupprecht. Und das, wir haben noch nicht mal Niklaus, ne? der lag mir so auf der Zunge. Nun gut, wir sollten lieber über Paul Krone reden, der sich danach mit 6-4 behaupten konnte gegen Lukas Wenig. War vielleicht auch andersrum erwartet worden, aber Krone hier dann auch abgezockt und ja. Mit richtig starkem Finishing habe ich so beobachtet.
Er hat ein wichtiges Ding nach dem anderen rausgenommen, auch häufig oder eigentlich immer schön mit dem letzten Dart. Ich glaube, 118 war es, eine 80, 78 und auch da so ein kleiner
Nochmal
Knackpunkt in der
80.
Partie, genau noch eine 80, nämlich als Lukas Wenig die 126 nicht checken kann auf Doppel-6 und Krone macht es eben im letzten Dart und hat deswegen da auch eben genau wie Pascal Rupprecht in der Partie davor die Tür zugemacht. Wenig bleibt der Unvollendete irgendwie in der Super League. Den haben viele immer oben auf dem Zettel. Er ist auch in jedem Jahr, man hat es ja gestern auch wieder gesehen, mit einem 105er Schnitt hat er einen der besten Averages oder in diesem Jahr den besten
Ja.
Average des Turniers überhaupt gespielt. Kommt hier auch mit einem 13-Darter direkt vorneweg in die Partie rein. Aber ein bisschen Sand im Getriebe ist dann zwischendurch und so reicht das hier für Paul Krone aus, der, wie gesagt, tolles Finishing hat. Und am Ende ja auch verdienter Sieger ist, weil Wenig nicht mehr diesen, ähnlich wie Klose, vielleicht auch nicht mehr dieses Comeback komplett starten kann. Im letzten Leck dann 17 Darts von Paul und da kriegt Wenig dann knapp nicht mehr den Fuß rein.
Wenig holt einen 1-3 Rückstand auf, ne? Gerät dann aber wieder durch das gute Finishing von Paul in Rückstand, bei dem es aber aus meiner Sicht auch ein paar Lecks gab, wo der sich echt auch mit den ersten 9 oder 12 Darts unfassbar stark runtergescored hat. Also das ist mir auch aufgefallen. Verkürzt wenig nochmal auf 5 zu 4 und hat die Chance nochmal bei 104 Rest, kann die halt aber auch nicht nutzen. Und dann kommt der von dir angesprochene 17 Data von Paul Krone, der in der Gruppenphase uns gar nicht so aufgefallen war, denke ich.
Nee, überhaupt nicht. Ne? Also ich, jetzt gerade als du es gesagt hast, dass es 3-3 stand, ist mir auch gar nicht so aufgefallen, weil irgendwie Krone mit diesen 13, 15, 15 Darts, hab's gerade nochmal nachgeschaut, so durchmarschiert ist. Aber ich hatte auch den Bericht vom gestrigen Tag dann geschrieben und ja, hab dann gesagt, ja, Paul Krone ist hier locker als Gruppendritter so, war nie gefährdet, hat aber auch nie mehr angedeutet. Tja, er ist voll da, auch da. Ja, sieht man trotzdem auch Erfahrung an der Tourkarte der Development Tour. Der musste auch viel von den Auslosungen her fressen in diesem Jahr und wäre natürlich für ihn ein Riesending, wenn das jetzt sein Turnier wäre, wo es am besten klappt.
Ja. Und er wird es dann zu tun bekommen mit Leon Weber, der sich mit 6 zu 4 durchsetzt gegen Arno Merk. Und das kann man, finde ich, aus zwei Perspektiven betrachten. Einmal dieses, okay, der Newcomer, der coole Leon Weber reitet seine Welle weiter. Das ist die eine Sichtweise. Und die andere ist, er hat hier auch einige Geschenke von Arno Merk bekommen.
Tut mir für Leon Weber fast leid, dass ich mich dieser zweiten Seite echt ein bisschen anschließe, weil Merk bekommt drei Darts zum 3 zu 0, hat auch klar als Leon auch Chancen verpasst, hier auf 4 zu 3 zu erhöhen, hat danach Arno Merk echt alle Trümpfe in der Hand und ja, wirft dann auch die Darts auf Doppel weg, war natürlich hier zum Ende raus dann von beiden eben so ein Hin- und Herspiel, aber sicher hat da das Gamescript eigentlich dann für Merk gesprochen und er hat
Ja.
dann das Ding nicht zubekommen. Leon Weber fällt mir trotzdem als unheimlich stabil auf, dass der sein Niveau nicht, der baut nicht ab, der hat aber auch keine High Flyer nach oben jetzt in dieser Super League, wo man sagt, oh, der spielt jetzt eine 100 plus und es geht ab, aber hat halt dann so einen Moment wie eine 126 auf Bull, gerade als Arno Merk diese drei Darts für 3-0 verpasst, holt sich das Break, kommt so in die Partie rein und das sind so, ja, auch schon so ein, zwei typische Momente für Leon Weber in diesem Jahr, dass solche Dinge einfach gelingen, dass aber auch ja selten etwas dabei ist, wenn die sechste Aufnahme kommt, dann packt Leon Weber auch häufig zu und das hat er dann, nachdem er 0 zu 2 in Rückstand geraten ist, auch echt überwiegend getan. Aber als dann das eine Leck kam, wo beide die Doppel verpassen, eben auch das Glück auf seiner Seite.
87,54 hat er gespielt. Arno Merk 83,17. Da spielen dann bestimmt auch die verpassten Doppel mit rein. 126 als Dosenöffner habe ich mir natürlich auch aufgeschrieben. Und ja, er ist einer dieser beiden Next-Gen-Spieler, die noch dabei sind im Viertelfinale und das umgesetzt bekommen, dass tatsächlich dann auch dieses Spiel dann, wenn es darauf ankommt, dann auch liefern zu können.
Ja, und das ist echt cool, weil man auch, also so sehr jetzt auch Next Gen und Floor, aber man merkt diese Spielpraxis, man merkt das auch bei, wenn wir gleich auf den Kevin Troppmann kommen, der dann auch halt mal eine European Tour als Erfahrung mitgenommen hat, der aber auch einen Titel auf der Next Gen vorzuweisen hat. Und wenn du das immer wieder machst, dann gehst du hier halt auch mit einem gewissen Selbstbewusstsein in dieses Achtelfinale rein. Sicher, Leon auch natürlich als Gruppenerster hier reingekommen, darf man ja auch nicht vergessen. Und dann denkst du vielleicht auch bei so einem Spielstand 0-2 zum Start, ja, ich habe jetzt hier in so einen super Start in die Super League hingelegt, 7 Siege aus 10 Spielen, aber im Achtelfinale, verdammt, da packe ich es nicht. Aber nee, ist ruhig geblieben und das zeigt dann auch schon so diese Erfahrung, die man über das Jahr auf der Next Gen Development Tour, wie sie alle heißen, sammeln darf.
Ich habe ja eben auch noch gedacht, Next Gen Development Tour, in den frühen Runden hast du ja oft viel weniger Zeit, ne? Also es ist ja dieses bei 0-2, da geht ja bei der Development Tour der Puls eigentlich schon ordentlich nach oben, kannst du vielleicht aus eigener Erfahrung sagen, ne?
Vor allem als jemand, der mal bei einem 0-2-Rückstand einen Elfdarter gespielt hat, das müsste ich hier kurz erwähnen, aber sonst, das hat mir sehr gefallen, aber ja, es ist
Also.
genauso, es ist genauso, dass gerade wenn dann so das 0-2 per Break auch noch passiert, dann stehst du da und ja, kann schnell vorbei sein, aber genauso schnell kannst du die Partie drehen.
Ja, und so kleine Spells hatten wir definitiv im nächsten Match, also als dann die zweite Hälfte dieses Achtelfinalabends begann. mit dem Spiel, das man eigentlich auf VHS, ja gut, das gibt es nicht mehr, aber von letztem Jahr vielleicht nochmal hätte auflegen können, Fragezeichen. Kai Gotthardt traf auf Max Hopp und spielte wieder den Door Closer für den Maximizer. Dieses Mal war es nochmal enger. Kai Gotthardt siegt hier mit 6 zu 5 nach 4 zu 0 Führung, stand es 4 zu 4 und es wurde ein Best of Three. Lass uns erst über das Sportliche reden. War ein Spiel, bei dem beide Spieler, glaube ich, immer wieder so für ein paar Minuten ihre Klasse gezeigt haben. Wie gesagt, erst 4 Legs für Kai, dann Max, der nur, was hatte ich mir aufgeschrieben? Nur 59 Pfeile, um von 0 zu 4 auf 4 zu 4 zu kommen. 82,78 im Average für Max zeigt aber vielleicht auch, dass das an manchen Stellen nicht ganz genug war.
Es zeigt vor allen Dingen diesen Abfall zwischen diesem Viererlauf, den du gerade beschrieben hast, der ja für sich genommen ein Average von über 100 darstellt, und dem Rest der Partie. Also völlig verrücktes Spiel. Ich habe es auf dem Handy geschaut und das Handy fest umklammert gehalten, weil ich also ein bisschen verwundert war über das, was da alles so passiert. Wir haben einen Kai Gotthardt, der im ersten Leg da schon mit der 29 überwirft und so einen ersten ja, spooky Moment für sich selbst hat, als Max Hopp fast das Break schafft. Und dann geht diese Partie eigentlich wie im letzten Jahr auch, wo ich das Gefühl habe, Max ist nicht komplett auf der Höhe, Kai ist gut genug, um dieses Spiel zu ziehen, führt 4-0 und hat dann ja drei Darts, um auf 5-0 zu erhöhen. Also
Ja.
das wäre ja wirklich ganz schnell ein Abgesang gewesen und da bereitet man sich ja auch in Vorbereitung für diese Sendung darauf vor, vielleicht schon irgendwelche Analysen anzustellen. Ja, Pustekuchen. Max, der zuvor die Doppel-19 verpasst hat, darf die 19 Punkte nochmal aufräumen und kommt dann richtig ins Rollen. Also hat mir ja sehr viel gegeben zu sehen, jo, das funktioniert bei ihm auch. Und klar, dann ist halt die Frage, was in den nächsten Lecks so passiert. Ein 27-Darter reicht zum 5 zu 5. Und ich glaube, das ist auch das, ja, wildeste Leck
Kurios.
des gesamten Tages, muss man ja sagen. Kai Gotthardt überwirft zweimal 9 Punkte über die Single 18. Max, der ja, will die Doppel-9 splitten, kriegt dann die 15, 1, Doppel-1 klappt nicht, also doch rüber auf die Doppel-9 im nächsten Anlauf. Ja, weiß gar nicht, wie kannst du sowas verfolgen, dass du da den Überblick behältst, was da gerade passiert?
Ja, also ich hab das Spiel tatsächlich auch im Sport1 Stream verfolgt und das war natürlich Wahnsinn, was da, ne, dass dann bei Max dann plötzlich auch wieder das Scoring nicht mehr kam, Kai sich da selber irgendwie die Grube gräbt und dann steht es 5-5 und er haut im Entscheidungslecken 13 Data raus, ne, wo man dann sagen könnte, hier merkt man halt die ganze Erfahrung, die er vielleicht in den letzten, ja, mindestens 12 Monaten gesammelt hat. Da dann an der Stelle cool zu sein und das dann, also das ist ja schon eine Qualität, ne? 140, 140, 140, das ist ja schon, wenn du als Max Hopp denkst, okay, ich bin davon gekommen, jetzt habe ich das Momentum und dann macht der Gegner wie eine Maschine dreimal dasselbe und Max kommt überhaupt nicht hinterher.
Ja, und Kai hat es ja auch richtig eilig gehabt, in diesen Decider reinzustarten, war ja ganz lustig zu Beginn. Max geht vom Board weg. Man hat schon gemerkt, mal gucken, ob es jetzt überhaupt eine Faust gibt, weil da war schon auch ja, eine gewisse Brisanz auf der Bühne zu spüren. Das darf man schon sagen. Ist jetzt nicht so, dass die beiden sich irgendwie in die Quere gekommen wären, aber auch hier und da mal eine wohlige Pause nach einem Leck gewinnen oder so. Das gehörte da alles dazu. Wirklich schnell beim Board rausziehen war das selten. Und Kai, der sich da im Decider direkt ans Oki stellt und sagt, komm, ich will jetzt werfen, Max, der so diese Faust noch so um seinen Körper so rum erst anbieten will und dann merkt, nee, das wird hier nichts mehr. Handshake am Ende war dann, glaube ich, auch sehr knapp. Also da oben haben sie sich zumindest nicht gemocht. Das kann man feststellen, aber muss ja auch niemand. Kai Gotthardt hat hier scheinbar das Richtige getan, zu sagen, ich hake dieses Ding ab, kein Abklatschen mehr, kein Abwarten, rein hier ins Leck und auch das Punkt der Erfahrung in diesem Jahr, die er gesammelt hat, könnte hier den Ausschlag geben.
Jetzt habe ich bei uns im Forum dann auch so Sachen gelesen wie Ja, Kai Gotthardt, wie arrogant, wie unsportlich kann man denn sein, etc. Das ging einerseits um sein generelles Verhalten während dieses Spiels, diese Geschichte mit der Faust, die du schon angesprochen hast. Für manche ist das ein ungeschriebenes Gesetz. Als jemand, der auch schon das ein oder andere Turnier gespielt hat, wie sehr kannst du das nachvollziehen, was da geschrieben wurde? Also wir haben ein Forum und dann kann man, finde ich, sowas auch mal aufgreifen, jetzt wo wir keinen Live-Chat haben.
Ich sehe das nicht so problematisch, ehrlicherweise, weil, also bei dem, was da geht, du musst ja vor dem Decider nicht dran denken, ah, jetzt muss ich dem Gegner die Faust geben. Habe ich überhaupt kein Problem mit, ja, glaube, habe beides schon erlebt, aber klar, auf den Turnier, auf dem man sich so rumtreibt, da ist meistens der Druck dann noch gar nicht so hoch. Wie gesagt, ich wollte es auch anmerken, weil mir das schon aufgefallen ist, im Gegensatz auch zu den anderen Spielen, wo sich ja auch vor und nach dem Spiel auch ein bisschen im Arm gelegen wurde. Man merkt so, dass es ja auch eine große Familie an manchen Stellen ist. Und das war halt in diesem Spiel nicht zu spüren. Aber ich will da auch kein Fass groß aufmachen, weil ich finde nicht, dass es getan werden muss. Da geht es um Sport. Da wollen zwei Leute ein Ticket zur Darts-WM haben. Die müssen sich nicht besonders lieb haben. Also. Sehe ich echt wenig problematisch.
Ja, und dann muss man eigentlich fast noch mal kurz die Hauptfrage stellen. Also, man hat gesehen in diesen angesprochenen 4 Lecks, was da immer noch in ihm schlummert. Ja, jetzt wird auch er nächstes Jahr dann den Weg über die Next Gen gehen müssen, wenn er in die Super League will. Ja, kann man natürlich jetzt die Glaskugel aufmachen und fragen, wird er sich das nochmal antun? Oder man kann auch fragen, war Max Hopp in den letzten Jahren mal näher dran an dem, was wir mal von ihm gekannt haben? Fragezeichen. Also diese 4 Legs, da habe ich echt gedacht, okay, krass, jetzt ist er da, nachdem man davor wirklich auch gemerkt hat, wie er zu kämpfen hatte, wie er gehadert hat, auch mit sich selber und unbedingt wollte. Und auch Ricardo Petrezko im Kommentar gesagt hat, Max will viel zu viel.
Ich fand auch, dass man dieses Geräusch von diesem Klatschen der Hände, wenn ein Checkout nicht geklappt hat, dass er da sich fast patentieren lassen können. Also, das ist ja wirklich gebetsmühlenartig nach jedem Leck, das dann nicht gut gelaufen ist, mit einer schlechten abschließenden Aufnahme gekommen. Fand ich auch. Da habe ich auch die kürzlichen Aussagen im Kopf, dass mancher auch jetzt berichtet, ja, wenn es spielerisch nicht läuft, auch das Kommentieren macht mir Spaß. Dann ist das vielleicht so. Ich glaube schon, dass sich vielleicht die Frage stellen muss, was will ich überhaupt im Dartsport? Ne? Also habe ich die großen Ambitionen? Was fahre ich überhaupt zur Challenge Tour nach England? Mache ich das aus Spaß und der Freude, weil ich sage, so ein bisschen mitspielen will ich. Aber wenn man ja auch solche Reaktionen sieht, den Druck, den man sich in so einer Situation auflädt, gewisses Feuer ist ja schon da. Also ist aber, glaube ich, ein Thema der letzten Jahre immer schon gewesen, diese Frage, was will Max Hopp vom Dartsport? Will er den Weg Richtung WM, wie er uns das ja auch bei der letzten WM gesagt hat, ne? Also 10 WM-Teilnahmen will ich schon haben. Aber kommen dann auch diese Schritte, dass man sagt, ich mache die Ochsentour über die Next Gen und sage, ich spiele jedes Turnier, ich sammle mir auch Selbstvertrauen. Das gibt auch Tourcard-Holder, die nach ein paar schlechten Wochen dann plötzlich auf so einem lokalen Turnier auftauchen, um einfach mal wieder Spiele zu gewinnen. Weil auch auf der Challenge-Tour, wenn es da so semi läuft, das gibt dir auch nicht unbedingt das Selbstvertrauen. Also,
Ja, ist ja mit Paul
ich.
Krone in Münster auch so, der dann das ein oder andere Kneipenturnier mitspielt, wie man auch schon mitbekommen hat.
Ja, also ich sehe das ganz wichtig, dass, also ein Sieg ist ein Sieg, egal auf welcher Ebene und auch die Next Gen mitzunehmen. Im nächsten Jahr wird das müssen, wenn er die WM zumindest über den deutschen Weg erreichen will. Ich würde es mir auch wünschen, weil es ist ja scheinbar ein Niveau da. Aber ja, bei Max Haupt die Glaskugel haben, das hatte, glaube ich, noch nie jemand.
Ja, gut, dann lass uns weitermachen mit Franz Rötsch, der sich durchsetzt mit 6 zu 4 gegen René Adams und damit den nächsten ehemaligen WM-Teilnehmer rausschmeißt, weil er sich im Vergleich zur Gruppenphase deutlich gesteigert hat.
Ja, das ist auch Also Franz Rötsch ist manchmal ein Phänomen, weil er so einen Schnitt Anfang 70 dabei hat und man denkt sich so, hä, warum jetzt eigentlich? Man hat ja auch noch so diese European-Tour-Auftritte über 100 im Kopf. Und ja, hier ging René Adams direkt im 167er Checkout im zweiten Leg. Das war natürlich besonders cremig zum Start. Und ja, die Partie schaukelte sich so langsam hoch. Man merkte ja auch, die beiden waren irgendwo auf dem gleichen Niveau unterwegs. Dann gelingt René Adams dieses 146er Check zum 4 zu 4. Aber es ist dann eben Franz Rötsch, der nochmal im nächsten Leg mit einer 180 den entscheidenden Kick im Score kriegt und der abschließend einen 13-Darter spielt. Also er hat diese Momente in sich. Ich zweifle immer ein bisschen an der Konstanz. Deswegen, klar, kann auch er morgen den Titel holen. Sage aber auch, ja, vielleicht ist aber auch dann das eine Spiel wieder dabei, wo es irgendwie nicht läuft. Also das ist bei Franz Rötsch, finde ich, immer schade, weil wenn er so spielt und auch Challenge Tour am Wochenende waren ja auch wieder gute Ergebnisse dabei. Ist das eigentlich einer, der regelmäßig hier auch bei so einer Super League im Viertelfinale stehen müsste?
Die Rolle von René Adams in diesem Spiel, du hast das 146er Finish angesprochen. Ich habe einige verpasste Doppel in der Anfangsphase auch noch ein bisschen auf dem Zettel, wo man sich auch
Ja.
so denkt, Mensch, der war dieses Jahr eigentlich, das sah dieses Jahr auch wieder gut aus und wieder auch eine verpasste Chance auch für ihn.
Ja, klar. Also, man weiß gar nicht, woran ich bei ihm so richtig festmachen würde in dieser Partie. Ne? Spielt ein 88er Schnitt, es ist solide und ja, es ist letztendlich dieser Schlussspurt von Franz Rötsch, der den Unterschied macht. Aber sie ist auch so, dass für René zumindest in diesem Jahr einige Zeichen nach oben deuten. Auch ein Spieler, der in der Super League, finde ich, auch immer gut funktioniert hat, der auch immer das Niveau, hier aus der Gruppenphase rauszukommen, selbst in Jahren, in denen es schlechter lief. Von daher ist der sicher auch noch nicht am Ende.
Nur 0,35 Punkte lagen zwischen den beiden im Average. Auch ein emotional geführtes Spiel, aber ich glaube auch zwei Spieler, die sich gut verstehen, so insgesamt, die halt jetzt einfach ein tolles Battle gegeneinander ausgetragen haben. Ja, dann, wir biegen auf die Zielgerade ein. Dominik Grülich schlägt den Altmeister André Welge mit 6 zu 4. Welge zwischendurch mit 6 Perfekten. Dann geht der siebte daneben. Er dreht sich um und sagt, er will Buh hören, quasi, weil er, so habe ich es verstanden, weil das halt so die übliche theatralische, ironische Reaktion vom Publikum ist. Das hat ein paar Bouncer, habe ich mitbekommen, war bei ihm auch noch so ein Thema. Aber Dominik Grülich spielt auch als Zweiter an diesem Tag, und da kam keiner mehr danach, über 90, nämlich 91,11. Und holt einen 3 zu 2 Rückstand auf.
Und das war auch ein Start in die Partie von beiden. Welge wie zu besten Zeiten, der, glaube ich, auch dann ja, nach diesen angesprochenen 5 Lecks echt bei 100 im Schnitt unterwegs war.
Ja.
Spielt 14, 14, 13 zu seinen Gewinnlecks, soweit ich es mir aufgeschrieben habe.
Ja.
Auch ja, typisch so, da verpasst er das oder trifft das falsche Triple, lässt sich 15 Rest in diesem dritten Leg. Aber ja, Dominik Grülich macht Druck mit einer 168. Und auch da so 3 Doppel 6 ganz locker mitgenommen. Also das hat sich richtig schön angefühlt da zum Start. Da hat man gemerkt, so eine Phase der Konsolidierung nach dem Leg Nummer 5. Grülich holte ein 21 Darts, das Break. Da war Welge dann auch in dem Leg, ja, weit weg von allem. Und Grülich, der dann 72 checkt, der 120 checkt, auch da dann die Faust von Welge zur Anerkennung, weil das war schon ein fetter Moment für Grülich, der dann aber eben bei den Matchstarts, den ersten dreien, ja, das Ding noch an Welge kurzzeitig abgeben muss, kriegt dann aber mit einem 14-Darter auch 180 zum Abschluss da im letzten Leg schnell die Tür noch zu. Also Welge, ja, super gespielt. Also, glaube ich, auch nicht viele direkt so vorher mit gerechnet. Ricardo Pietrzycki im Kommentar hat ihn ja ganz, ganz groß auf der Rechnung zumindest gehabt. Aber Dominik Rullig geht in meinen Augen dann am Ende auch verdient durch, weil Welge schon ein bisschen mehr abgebaut hat nach den ersten guten Lecks.
Ja, und hat auch jetzt eine Weiterentwicklung für Grillig, ne? Letztes Jahr Achtelfinale ausgeschieden mit der Dartitis, und jetzt eine Runde weiter, und wer weiß, was da noch kommt, weil Es ist relativ offen, was wir da jetzt da in dieser unteren Turnierhälfte haben. Das haben wir gestern schon mal angesprochen. Und es geht gegen Kevin Troppmann, ne, der das letzte Achtelfinale mit 6 zu 5 gegen Liam Mendel-Lawrence gewinnt. Und man kann ja immer auch sagen, okay, die ganze Gruppe, in der Liam gespielt hat, war vom Niveau her nicht gut unterwegs. Und dann ist es zu einfach zu sagen, Liam zieht die Leute runter, weil sie auch in den Spielen ohne ihn, ohne diesen langsamen Wurfrhythmus vielleicht nicht immer so gut gespielt haben. Aber der Beginn heute war schon sehr, sehr zäh und am Ende beide unter 80. Kevin Troppmann spielt 76,07 und damit eindeutig der niedrigste Average eines Gewinners an diesem Tag und auch überhaupt der niedrig. Moment, ich weiß gar nicht, war der Herr
Steven Nost hat auch eine
Noster?
76
Ja,
irgendwas.
okay. Also
Meine
sie
ich.
waren nah beieinander. Der eine geht ganz klar mit 1 zu 6 raus und für den anderen reicht es, um sich hier mit dem 11. Matchstart 6 zu 5 durchzusetzen.
Der 11. Matchstart ist ein gutes Stichwort. Also quasi vorne und hinten war das Match für Kevin Troppmann identisch, nämlich Double Trouble vom Feinsten. Also ich glaube, wenn du das schon wegnimmst, ne, dann erklärt sich dann auch schon viel. Also hatte ja auch die 5 zu 3 Führung und wäre dann vielleicht mit einem 6 zu 3 über die Ziele gegangen und dann wäre alles locker easy gewesen. Aber Liam Mendel-Lawrence kommt hier nochmal in diese Partie rein. Ich weiß auch gar nicht so richtig, wo ich in dieser Partie ansetzen soll. Du hast dieses 160er Finish aus dem Nichts von Liam, hast aber auch einen Kevin Troppmann, der, wenn er gecheckt hat, auch sehr gut unterwegs war. Also da hatte ich zumindest dann in dieser späteren Phase des Spiels eine 80, die er in zwei Darts rausnimmt, eine 86, die er rausnimmt. Da stand Liam auf 40, auf 52. Also da waren ja dann genau diese Momente da, Crunch Time, und da gehen dann die Legs in der sechsten Runde. Und zum Ende dann, ja, gibt es dieses eine verrückte Leg, wo beide eigentlich auch nach 12, nach 15 Darts auf einem brauchbaren Finish stehen und das Ding nicht zukriegen. Ein 22 Dart Break ist da genug. Also ich glaube, Kevin Troppmann wird hier sehr, sehr, sehr glücklich sein, dass es am Ende so gut gegangen ist, und muss auch sagen, im Decider hat er die Nerven behalten.
Ja, also auch er jemand über die Next Gen gekommen und ist jetzt halt die Frage, ne, ob jetzt dann auch dieser Wurfrhythmus etwas war, das für ihn schwierig gewesen ist und ob das dann etwas ist, sagt der Motto, dass wir das, wenn das jetzt weg ist, dass wir dann auch nochmal einen konstanteren Kevin Troppmann zu sehen bekommen, Fragezeichen.
Ich glaube schon sicher, dass es spielt. Man will es nicht, aber spielt eine Rolle und ist ja auch für ihn jetzt dieses erste Super League-Turnier, erstes Achtelfinale, und dann kannst du dich auf der Bühne sehr viel mit dir selbst beschäftigen, wenn du da Zeit hast. Und darf er da, glaube ich, hinten raus, wenn man die Matchstarts rausnimmt, dann in den wichtigen Legs bei eigenem Anwurf auch ja, das Gaspedal durchgedrückt und dann die Doppel auch gemacht.
Ja, jetzt haben wir 16 Namen jongliert, 8 Spiele besprochen, sprich 8 Namen sind noch übrig, die sich im Viertelfinale und dann im Halbfinale und dann im Finale, das wird alles an einem Tag runtergespielt, ab 19 Uhr, duellieren, dann auch wohl mit mehr Fans vor Ort. Es sollen irgendwie zwischen 300 und 400 sein. Und wir gehen die Viertelfinals einfach mal durch und dann schauen wir mal, wie das mit dem Turnierbaum laufen könnte. Hätte da als allererstes Dragutin Horvat gegen Pascal Rupprecht anzubieten, ist das nicht die Wiederauflage des letztjährigen Finals?
So sagte ich eben, ja. Da hat Horvat sich das mit 8 zu 3 gezogen, vielleicht zum Einstieg in die Viertelfinals. Also bei mir ist noch Kai Gotthardt als Siegertipp drin, aber auch Brazzo Horvat, den ich zumindest meinem Tweet genannt hatte, als der Mann, der typischerweise für die Erfahrung steht, die sich an so einem Finaltag dann durchsetzen wird. Und ja, ich fürchte fast schon, obwohl mir Brazzo vom Gesamtniveau in diesem Jahr nicht ganz so gut gefällt. Deswegen glaube ich, dass das auf. Also ich glaube nicht, dass das so deutlich wird wie letztes Jahr, dieses 8 zu 3 im Finale. Und wenn ich mich jetzt auch trauen müsste, dann würde ich auch auf Pascal Rupprecht gehen diesmal.
Kann ich total nachvollziehen. Sehe ich ähnlich. Und irgendwie der Spieler, bei dem ich jetzt heute gedacht habe, boah, cool, und den auch definitiv jetzt auch mehr auf dem Zettel habe, Paul Krone wieder im zweiten Viertelfinale gegen Leon Weber. Ein spannendes Duell zweier Youngster. wo man die Frage stellen kann, wird Paul Krone dieses eine Jahr auf der Tour am Ende den Ausschlag geben, dieses ein bisschen mehr Erfahrung in solchen Situationen schon zu haben?
Das mag echt sein, aber für mich ist das Spiel, glaube ich, von den Vieren too close to call. Also Leon hat mich sehr überzeugt, jetzt auch ja von Anfang an diese Super League so anzunehmen und sein Niveau durchzuhalten. Also es gab keinen Spieler, glaube ich, der so wenig Schwankungen in seinem Spiel hatte wie Leon. Ich glaube, der hat nicht einmal unter 80 gespielt, die ganzen 3 Tage jetzt. Und deswegen wird auf jeden Fall Paul Krone, ähnlich wie heute, eine Leistung abliefern müssen. Es kann aber halt auch damit reichen. Also Leon Weber wird vielleicht auch einen Tacken draufpacken müssen, um das Spiel auf seine Seite zu ziehen. Deswegen, Ruprecht gegen Weber wäre natürlich ein verrücktes Halbfinale.
Ja, natürlich.
Ich würde es nehmen.
Ruprecht Krone fände ich auch nett. Definitiv.
Beide. Ist ja
Ja.
auch die Riesenchance. Du sagtest es eben, Brazzo ist der Einzige, der hier schon mal die WM gespielt hat. Alle anderen wollen das erste Mal.
Ja. Und dann geht's in die untere Hälfte. Kai Gotthardt gegen Franz Rötsch. Ist Gotthard zu stabil?
Ich würde behaupten, er hat kurze ein, zwei Lecks auch im Spiel immer mal drin, wo er dann mal abwesend ist. Das hat Max heute sehr gut nutzen können, auch wenn er natürlich selbst auch sehr gut gespielt hat dann in dieser Phase. Glaub auch, dass da Kai Gotthardt am Finaltag nicht von frei bleiben wird, aber eben dieses im Decider dann nochmal diesen 13-Darter auspacken, das sind so Qualitäten, die im Vergleich zum letzten Jahr auch noch draufgekommen sind und deswegen, also ich kann mir nur schwer irgendwie die Überraschung von Franz Rötsch, das wäre in meinen Augen eine Überraschung,
Ja.
kann sie mir nur schwer vorstellen, aber ausgeschlossen ist sie natürlich nicht.
Und dann auch bei Dominik Gröhlich gegen Kevin Troppmann die Frage: Gröhlich jetzt hat schon ein Jahr Super League drin, hat viel auf den Secondary Tours gespielt, war bei der Q-School nah dran an der Tourkarte. Ist auch das so ein Vorteil, der hier greifen könnte für ihn?
Echt mit Sicherheit, aber ich glaube auch, dass das vielleicht ähnlich sogar wie heute gegen André Welge so ein Spiel ist, wo beide gut reinstarten. Kevin Troppmann, der sich eben jetzt nicht mehr auf den ganz langsamen Rhythmus einstellen muss. Auch Grüllich hatte ich von Anfang an aufgrund der Auslosung auch so ein bisschen und wenn er Gruppe B Erster wird, da hatte ich diesen Weg auch gepflastert gesehen für ihn so ein bisschen. Das ergibt sich jetzt auch anscheinend, weil eben mit André Welge und jetzt mit einem Debütanten sind vielleicht auch die Spiele, wo er gefordert wird, aber selber eben seine Qualität auch durchsetzen kann. Ich würde auf jeden Fall hier auf Grullich und Gotthard in der unteren Hälfte gehen, aber gerne von dir. Alles
Nö,
gegenteilig.
nee, sich in der
Zu
unteren
viel auf Linie.
Hälfte zieh, ja, oben würde ich, wie gesagt, auf Krone gehen, statt Weber oder mehr deutlicher Krone. Ja, und unten sind wir uns dann aber schon einig, dass ich da Gotthard Grillig im Halbfinale sehe und dann Gotthard auch im Endspiel sehe. Gegen einen der beiden Tourcard-Holder.
Ja, also ich kann mir dieses Finale Gotthard Ruprecht, das sehe ich auch, wobei, wie gesagt, also Kevin Troppmann, den würde ich weiß nicht, der kann was Verrücktes machen, vielleicht auch am Finaltag, aber wollen wir mal sehen.
Es ist, glaube ich, echt spannend, ne? Also wir haben keinen absolut herausstechenden klaren Favoriten. Wir haben heute 92 plus Averages gesehen. Wir haben ein ordentliches Niveau in den meisten Partien gesehen. 8 Spieler, die immer wieder in verschiedenen Momenten gezeigt haben, was sie leisten können. Ein Dragutin Horvat, der vielleicht noch nicht alles gezeigt hat. Es ist angerichtet, oder?
Absolut. Also ich freue mich riesig, genau aus diesem Grund auch. Wir hatten immer auch mal Tourcard-Holder dabei, die sich das dann auch noch gezogen haben. Also Martin Schindler, der es über den Weg gemacht hat, und Florian Hempel. Und das ist, glaube ich, in diesem Jahr dann schon mal anders. Ähnlich wie auch im letzten Jahr vielleicht, aber dieses Jahr noch mal extremer. Es wurde ja auch, ich weiß nicht, ob ihr das gestern hattet, aber auch schon mal analysiert, so diese Next Gen, dass das Feld ein bisschen enger zusammenrückt. Und ich glaube, das ist auch dann der zukünftige Weg. Klar, wo jetzt die Tourcard-Holder sowieso den Weg nicht mehr gehen können.
Ja. Ja, ich glaube, wir haben vielleicht ein gutes Material geliefert, um sich hier nochmal einzustimmen. Es sind ja jetzt auch nochmal ein paar Stunden mehr Zeit, weil es später losgeht. Sport 1 im Livestream, nicht im linearen Fernsehen. Da ist der Exathlon wichtiger. Das nur ohne Wertung. The Zone
Die
überträgt
Erwähnung ist
das.
völlig ohne Wertung. Ich habe das so gespürt. Tja.
Okay, es gab heute auch eine großartige Überleitung irgendwie, wo ich gar nicht mehr weiß, wie das der Philipp gemacht hat, dass er dann plötzlich bei My Style Rocks gelandet ist, was dann
Ja,
Montag
klar.
wieder zu sehen ist. Ich weiß
Ich fand es schön, dass
nicht
ich habe es auf The Zone geguckt und dass es da ja der gleiche Kommentar war. Deswegen
mehr.
so My Style Rocks am Montag. Ich dachte so, okay.
Ja. Cross-Promotion heißt das, glaube ich. PDC-TV kann man es auch gucken. Ich glaube, da gibt es dann auch einen englischen Kommentar. Also da muss man dann aber gewisse Dinge tun, weil das, glaube ich, aus Deutschland restriktiert ist. Heißt das so?
Wir müssen
19
weitermachen
Uhr.
können.
Ja, 19 Uhr morgen dann das Finale, das Viertelfinale, das Halbfinale und das Finale der PDC Europe Super League. Und dann erfahren wir, wer der sechste deutsche WM-Starter ist. Und jetzt natürlich noch der Blick, der Switch zum Grand Slam of Darts, zu den Gruppen E und F. Direkt reingestartet in Gruppe E: Michael Smith, Mike de Decker, Germaine Vatimena und Mensur Suljovic. Interessant, oder?
Interessant auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob das die Auslosung ist, die Mensur insgesamt gefallen wird, weil wir mit De Decker und Vatimena zumindest zwei haben, die jetzt im TV auch eine gewisse Formbasis haben, auf der sie jetzt spielen. Michael Smith, der gerne erwähnt, dass er im TV absolut gut unterwegs ist. Wir werden es sehen, wie das dann beim Grand Slam weitergeht, aber ich tue mich schwer, aber klar, kurzes Format. Ich würde schon sagen, dass Michael Smith und Mike de Decker die Favoriten sind und die sich. Es wird sich in meinen Augen im Spiel zwischen de Decker und Vatimena entscheiden. Ich weiß nicht, ob Mensur das auch direkt auf die TV-Bühne kriegt, was in Ansätzen auf dem Floor ja
Ja.
zuletzt durchaus da gewesen ist.
Ja, ich glaube, er hat natürlich die Erfahrung, aber wir haben immer wieder auch gesehen, okay, er und die Bühne, das hat in letzter Zeit, das Match war oft nur noch bei den Heimturnieren da. Das ist eine berechtigte Geschichte. Es sind drei vom selben Management Stable hier in dieser Gruppe, soweit ich das weiß, mit De Decker, obwohl De Decker, weiß ich doch, De Decker, Vatimena und Suljovic. Mac Elkin wird durch die geschlossenen Finger wahrscheinlich diese Gruppe verfolgen, so nach dem Motto.
Aber nicht mehr alle bei Bulls, ne? Oder Mike de Decker? Fragezeichen. Aber ja.
Also es fiel mir gerade nur, dass Mensur und Germaine auf jeden Fall im selben Stable. De Decker war auch mal bei Mac. Ich bin mir nicht mehr zu 100% sicher, aber auch sowas kann ja interessant sein. So, und dann habe ich noch Gruppe F für dich. Mit Dimitri Vandenberg, Luke Littler, Keen Barry und Lawrence Ilagen. Das ist natürlich, ne, Dimitri, bei dem man nicht so richtig weiß, was man kriegt. Luke Littler nach einer enttäuschenden European Championship. Keen Barry, auch auf der TV-Bühne. Seit einem Halbfinale bei den UK Open fällt mir da nicht mehr viel ein, muss ich sagen. Und die lagen eigentlich auch nie mit dem, was er eigentlich spielen kann. Also wird diese Gruppe, ist das die Schwächste?
Ich wollte zumindest andeuten, dass ich auf diese Gruppe semi Lust habe, wenn ich so die Namen zumindest gucke, weil ich habe das
Dimitri gegen die
Gefühl,
Lagen.
ja, das wird mit dem Spiel vielleicht, aber ich habe das Gefühl, dass hier Littler und Vandenberg relativ straight durchgehen. Vielleicht fehlt mir auch ein bisschen Fantasie, aber ich weiß nicht, was du da. Dann kannst du Ilagen, der ja auf Bühnen
Es
immer
wäre natürlich
einer
eine
ist, der
coole
gern gesehen ist,
Story.
aber klar, der bei der WM so viele Niederlagen auch eingefahren hat. Ich weiß es nicht. Warum jetzt hier
Es
ausgerechnet?
Ja, es wäre natürlich cool, ne, wenn so ein Spieler von der Asian Tour einen auf Man Lok Leung mal machen würde. Sehen wir selten genug. Aber ja, ich glaube, gerade Luke Littler wird hier einiges gerade zu biegen haben. Wenn jemand wackelt, dann ist es Dimitri. Und wenn jemand das nutzen kann, ist das Keen Barry. Aber so richtig sehen tue ich es auch nicht.
Weiß
Okay.
ich nicht.
Weißt du nicht? Ja, also zwei ganz unterschiedliche Gruppen, die wir da uns angeguckt haben. Und es sind ja noch zwei übrig. Und um da die Prognosen zu hören und natürlich auch die abschließende Analyse für die PDC Europe Super League, müsst ihr wohl nochmal einschalten, wenn dann die letzte Daily-Ausgabe kommt von Shortleg, dem Daten.de Podcast, presented by Bulls. Das wird dann, ja, am späten Freitagabend aufgezeichnet. Ich weiß gar nicht genau, bist du dabei? Ich
Nee,
bin
wir
nämlich nicht
geben,
dabei.
genau, wir geben
Benny und
komplett ab.
Marvin. Benny van den, nee, halt. Benny Scherb und Marvin van den Boom werden uns da dann wahrscheinlich am Samstag zu hören nochmal durch den Finaltag bringen und die Gruppen G und H vom Grand Slam analysieren. Dann geht der Grand Slam los. 9 Tage großer Spaß in Wolverhampton. Und dann sind wir wieder zurück mit einer großen Grand Slam-Analyse. Und ich denke, da wird mindestens einer von uns beiden dann wieder dabei sein, ohne das jetzt vertraglich bereits festgehalten zu haben.
Wir ziehen Streichhölzer.
Ja, okay. Hast du noch irgendwas, bevor wir. Nein? Ja,
Ab
wir
in die Nacht,
machen.
in den Morgen, wann immer ihr uns hört.
Ja, wir machen den Deckel drauf. Es war mal wieder Zeit dazu. Das war Teil 3 der PDC Europe Super League Podcast-Reihe quasi von Shortleg, dem Daten.de Podcast, presented by Bulls. Bis zum nächsten Mal. Bleibt uns gewogen. Ciao.